wir sind alle mit, ich sag mal, unseren Erfahrungen der letzten 20 Jahre im E-Commerce ein Stück weit dran gewohnt. Ich habe mein Sortiment, ich habe meine Kategorien und so klicke ich mich durch. Und was die Player mitbringen, inklusive TikTok, ist ein komplett anderes Erlebnis, das viel mehr inspirativ ist, was quasi komplett eher darauf hinausgeht, dass du scrollst, dass du Empfehlungen bekommst. Ich sag jetzt mal, Social Media mit Shopping wird hier sehr stark verheiratet.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 80. Folge von Business Unplugged, für die ich mich mit Dr. Gerhard Trautmann, einem der Gründer und dem CEO der Global Savings Group, getroffen habe. Im Office der Global Savings Group, die übrigens zum Portfolio von Rocket Internet gehört, haben Gerhard und ich ein inhaltlich äußerst spannendes und interessantes Gespräch geführt, das ich wirklich nur allen ans Herz legen kann. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber so viel vorweg, wilde Story über die Gründung, super erklärt, warum M&E-Aktivitäten auch für Startups interessant sind und wie diese das auch ohne Track Record schaffen können und Einblicke ins E-Commerce und die durch asiatische Wettbewerber in Gang gesetzten Veränderungen. Bevor wir starten, noch eine Bitte in eigener Sache. Diejenigen, die den Podcast noch nicht abonniert haben, ich würde mich freuen, wenn ihr ihn abonniert und auch gleich eine Bewertung hinterlasst. Herzlichen Dank dafür schon mal im Voraus. So, und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß. Lieber Gerhard, herzlich willkommen zu Business Unplugged und herzlichen Dank auch für die Einladung zu euch ins Büro hier bei der Global Savings Group hier in München.
Du, vielen Dank und schön, dass du da bist. Bin froh, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
Sehr gerne. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Gerhard, du hast ja nach deiner Promotion zum Thema Global Sourcing deine berufliche Laufbahn bei Siemens im Consulting gestartet, bevor du 2012 die Global Savings Group mitgegründet hast, deren CEO du auch bist. Und ihr bietet mit der Global Savings Group eine Vielzahl von Diensten an, die darauf abzielen, das Einkaufserlebnis der Verbraucher zu verbessern und die Marken auch direkt mit dem Konsumenten zu verbinden. Und ihr seid auch mittlerweile ein stattlicher Player in dem Markt geworden in den letzten Jahren. Und an dieser Stelle, ich werfe mal die Begriffe irgendwie Cashback und Rabattcodes in den Ring. Wir werden aber danach noch mal tiefer drauf eingehen und das noch mal besprechen. Beziehungsweise ist es, glaube ich, einfacher, wenn du das erklärst, was ihr tatsächlich im Detail macht. Bevor wir da aber hinkommen, würde ich gern mit den AB-Fragen starten, die ich allen meinen GesprächspartnerInnen stelle, damit die ZuhörerInnen auch deine Antworten irgendwie einordnen können. Du weißt, wie AB-Fragen gehen, es sind nur 5 Stück.
Schlag mal los.
Also es gibt 2 Antwortmöglichkeiten, du musst dich für eine entscheiden. Jawohl. Es dreht sich um das Thema Digitalisierung. Die erste ist vor allem, ja, aus meinem Metier kommen ein bisschen, Bildung online oder offline?
Offline.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Menschliche.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Definitiv mehr Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Weniger Datenschutz.
Webmeetings oder persönliche Treffen?
5000% persönliche Treffen.
Okay, ganz spannend, weil ihr seid ja auch online unterwegs und ja. Es war doch einiges, sage ich mal, auch sehr, sehr offline-lastig. Wir beginnen mit Bildung offline. Ja. Wieso offline statt online?
Also, ich glaube, es kommt ein Stück weit auf die Themen an. Ja, also ich gebe mal so ein Thema, wo ich finde, dass die Online-Bildung sensationell gut ist. Nehmen wir mal sowas wie Finanzfluss. Ich finde unglaublich gute YouTube-Videos zum ganzen Thema, wie gehst du mit Geld um? Finde ich aber deswegen gut, weil wir einfach offline nirgendwo in unserer Erziehung abgebildet kriegen. Weder in der Schule, noch in der Universität etc. Und da, glaube ich, macht es auch ein Stück weit Sinn. Ich glaube aber, Lernen und auch Wissen weitergeben, ne, ist eigentlich etwas, das ist so ein Stück weit, finde ich, so wie beim Kochen. Ja. Du kannst dir ein Rezept runterladen, kannst dir ein YouTube-Video anschauen und du wirst sicherlich nicht so schlecht kochen damit. Das wird ganz okay schmecken. Ich glaube aber, wenn du dich neben deiner Oma setzt und die zeigt es dir mal und du darfst mal so drumherum gucken und du schaust dir das an, ich glaube, das Wissen, gerade wenn es komplexer wird, viel besser verteilt werden kann. Und ich glaube, das ist mal so als Analogie. Und ich glaube, immer wenn es darum geht, kreativ, wenn es darum geht, sich was abzuschauen, und ich glaube immer noch, vom Abschauen kann man sich am meisten, gerade wenn man so Berufsansteiger ist oder auch, glaube ich, bei kleinen Kindern kann man das auch so sehen, ich glaube, da ist einfach online nicht für gemacht und deswegen glaube ich total an Offline-Lernen.
Spannend, du hast es, den Punkt mit kleinen Kindern, die lernen ja sehr viel übers Beobachten, ne? Also es ist ganz, ganz spannend. Du hast auch das Thema menschliche Entscheidungsfindung gewählt, wieso das?
Im Kern ist es so, dass ich glaube, es gibt ja so diesen wunderbaren Begriff Judgment Call. Ne? Und der Judgment Call, da kannst du noch so viele Daten haben, gerade wenn es um Entscheidungen, gute Entscheidungen sind ja eigentlich nicht auf hundertprozentiger Information. Ne? Das sind ja einfache Entscheidungen. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, es gibt eine Entscheidung A oder B und es gibt Datenpunkte, die mir sozusagen eine Maschine ausspucken kann, klar, aber das sind ja nicht die schwierigen Entscheidungen. Das sind für mich so, ich sag jetzt mal, die Allerweltsentscheidungen, die sind leicht. Die schwierigen Entscheidungen sind aus meiner Sicht die, wo du nicht 100% Informationen da hast und die wird dir auch keine Maschine produzieren können, sondern die sind halt Muster erkennen, Judgment, wie der Begriff es sagt, also quasi eine Einschätzung der Situation. Und deswegen glaube ich immer noch, dass ein Mensch, gegeben dessen, diese unterschiedlichen Parameter mit einem ordentlichen Bauchgefühl besser treffen kann. Und deswegen, glaube ich, kommt es immer auf die Entscheidung an, aber ich bin da stark der Meinung, dass es da eine ganz klare Trendlinie gibt.
Okay. Und wenn es dann zum Thema stärkere Regulierung und Freiheiten geht, bist du für Freiheiten für Unternehmen? Genauso kann man auch kombinieren ein bisschen das Thema Datenschutz. Du wärst mehr für weniger Datenschutz.
Korrekt. Ich glaube, beim Thema Regulierung, glaube ich, muss man es wahrscheinlich nochmal unterscheiden. Also ich denke mir so, es gibt inzwischen, und ich meine, wir sind ja in der Tech-Branche, wo ich Regulierung sehe, ist, wir haben krasse Monopole entstehen lassen. Ja, wenn man sich Big Tech als Ganzes mal anschaut, da bin ich der Meinung, ist Regulierung überfällig, weil das über Zeit einfach auf Kosten der Verbraucher gehen wird, aber auch auf Kosten des insgesamten Wettbewerbs. Das heißt, da bin ich tatsächlich auch für mehr Regulierung. Aber im Kern, wenn es sozusagen um Steuern, um, ich sag mal, auch staatlich verordnete Regulierungen für kleinste Firmen geht, bin ich der Meinung, totaler Quatsch. Da sind wir gerade überreguliert in Deutschland gerade. Das Gleiche gilt auch für den Datenschutz. Ich verstehe, wo es historisch herkommt und natürlich respektiert man das, ja, gerade in Deutschland, aber es führt halt dazu, dass sehr viel Unsinniges passiert. Und ich meine, jetzt fragen wir uns mal, wie viele Leute, jetzt wo wir alle immer mal consenten müssen, bei fast jeder Webseite, wie viele Leute denn wirklich sich Gedanken machen, wenn sie eine neue Webseite aufschlagen, was sie da ganz genau konsenten, sich das durchlesen, macht halt keiner. Dafür haben wir aber irgendwie hunderte und tausende Firmen einmal durchgezwungen. Und das sind so für mich so ein Stück weit immer die Fragen, wie praktizierbar ist denn das Ganze?
Mhm. Letzte Frage war Webmeetings oder persönliche Treffen. Ja. Du hast gesagt 5000% persönliche Treffen. Spannende Aussage auch bei einem Unternehmen, wenn du CEO eines Unternehmens bist, das ja global tätig ist und wahrscheinlich auch einiges über Webmeetings abläuft, ne?
Genau, also wir fahren wahrscheinlich 90% alles über Webmeetings ab und ich bin sehr unglücklich darüber. So, das klingt jetzt total schizophren. Ja, da denkt sich wahrscheinlich jetzt jeder, warum ändert er es nicht? Es ist unglaublich schwer, in der aktuellen Situation harte Richtlinien aufzusetzen, wo wir Mitarbeiter zurückzwingen in Büros. Hat sich jetzt eingebürgert durch Corona. Und ich meine, man muss auch ehrlich sagen, rein von der Produktivität verstehe ich natürlich, dass von zu Hause arbeiten auch ein totaler Produktivitätsgewinn ist. Das, was mir, und das ist mir, glaube ich, tatsächlich wichtig, da sind wir wieder bei dem Beispiel, wie lernt man eigentlich gut? Man lernt aus meiner Sicht in einem kreativen Umfeld am besten, wenn man in einem vor einem Whiteboard ist und über Themen redet. Man lernt, wenn man irgendwie an einem Excel-Sheet verzweifelt, indem man kurz zum Kollegen rübergeht und sagt, kannst du mir mal helfen? Ja, und man schaut sich mal ab, wie der es macht. Das lernen gerade jüngere Kollegen nicht zu Hause auf einem YouTube-Video. Ich will auch gar nicht, dass sie es so rüberlernen, was viel länger dauert. Und deswegen bin ich halt auch gerade der Meinung, für das Zwischenmenschliche, für Kultur, ja, für das gemeinsame sozusagen Begreifen von Herausforderungen, Kontext setzen, ist einfach Zoom führt dazu, dass man ein Stück weit alles anonym wird. Ja, das ist eine Anonymisierung, die mir persönlich nicht gefällt. Und deswegen, trotz aller Produktivitätsgewinne, bin ich ein Riesenfan, einfach so wie wir es heute auch machen, sozusagen jemanden vor sich zu sehen, wo man natürlich auch das Menschliche dann spürt und wo man dann auch gemeinsam quasi eine ganz andere Kommunikation hat. Ne? Wir wissen ja auch, dass 80% der Kommunikation nicht verbal ist, sondern ne, Körpersprache, Mimik, alles, was dazugehört, das ist ja alles weg.
Was interessant ist, der Begriff Kultur ist jetzt in dem Zusammenhang gar nicht gefallen, sondern eher das Thema voneinander lernen.
Kultur geht aber total damit einher. Ne? Also ich sag mal, diese Energie und dieses gemeinsame auch begreifen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, das ist komplett deutlich schwieriger per Remote, per Zoom und so weiter. Das heißt, ich find's toll, dass wir das jetzt haben. Ich glaube nur, dass es momentan insgesamt, das ist nicht nur bei uns so, sondern insgesamt weltweit Überhand gewonnen hat und ein Stück weit einen Schritt zurück, das ist auch daran, woran wir arbeiten, wir so ein Stück weit wieder zurückkommen wollen, dass diese Balance wieder deutlich stärker ausgeprägt ist.
Okay, spannend. Ja, sehr gut. Dann lass uns doch gleich mal auf euch kommen. Ja, also 2012 habe ich gesagt, hast du gemeinsam mit Andreas und Adrian die Global Savings Group und ich nenne es jetzt mal so im Rocket Internet Universum in München gegründet und auch gleich Hubs in Brasilien und Indien eröffnet. Ja. Wenn man das so hört, es klingt wie eine wilde Geschichte. Ja, wie kam es überhaupt zu der Gründung und was bringt ein Startup dazu, gleich auch drei Kontinenten gleichzeitig zu starten?
Ich glaube, du hast schon ganz gut beschrieben mit, es ist eine wilde Geschichte. Es war eine wilde Geschichte. Also vielleicht gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Adrian und ich kennen uns schon seit Universitätszeiten. Das heißt, wir saßen schon im Mathe-Vorkurs zusammen, da war ich gerade 17. Und hatten eigentlich schon immer während der Universitätszeit so diese Idee oder sozusagen dieses Bedürfnis, hey, was eigentlich würden wir gern mal gründen und unsere eigene Firma bauen und haben es natürlich auch entsprechend einer rosa-roten Brille vorgestellt, wie sowas funktioniert. Ja. Und so und da war schon immer diese Verbindung da, dass man da was machen will. Und ich glaube, damals waren wir so kreativ und kamen auf so tolle Ideen wie Fastfood-Ketten und All-You-Can-Eat-Läden, ja, also way to go. Und genau, Andi kam dann sozusagen über unsere Zwischenstation in dem ganzen Unternehmensberatungsnetzwerk dazu. Und was uns damals vereint hat, war eigentlich so dieses Gefühl, wir waren alle 3 bis 4 Jahre unterschiedlich in Unternehmensberatungen. Wir sind ein Stück weit, ich glaube, frustriert ist schon fast nicht der falsche Begriff, aber wir waren so ein bisschen durch mit PowerPoints bauen, Empfehlungen abgeben und ich glaube, bei mir war es so, hat es überhand genommen, als ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich im gleichen Bereich zum zweiten Mal angekommen und seit der letzten Empfehlung hat sich eigentlich nicht so viel getan und du konntest irgendwie deine alten Folien wiedernehmen und zu 90% wiederverwenden. Ja. Und das ist natürlich ein Stück weit Frustration, weil du eigentlich das Gefühl hast, dein Impact ist halt sehr gering. Ne? Also gibt sicherlich Projekte, wo das auch anders ist. Was haben wir gemacht? Wir haben alle ein Sabbatical genommen. Und also haben quasi 3-4 Monate Auszeit gehabt und haben in der Zeit, so wie Unternehmensberater über Gründung nachdenken, ja, haben uns ein großes Excel-Sheet gebaut, haben alle US-Modelle, ja, also quasi Geschäftsmodelle, die in den USA Funding bekommen haben, also eine gewisse Minimum, ich weiß nicht, was wir da angelegt haben, ich glaube 5 oder 10 Millionen Euro oder Dollar an Funding-Volumen, die haben wir runtergeschrieben. Und haben die bewertet, ja, und haben also gesagt, okay, was können für sozusagen Deutschland oder Europa passen, was passt zu dem, was wir eigentlich können, viel konnten wir eigentlich ja nicht, und online-digitale Erfahrung hatten wir eigentlich auch gar keine, ja, und daraus sind dann so 2-3 Ideen entstanden, die haben wir dann auf 150 Folien, das konnten wir ja, runtergegossen,
so. Beraterkompetenz.
Ganz genau, ja. Und sind sozusagen mit diesen, ich sage jetzt mal, Konzepten, ich glaube, eins haben wir sogar in so einer Art Prototyp, so eine halb gare Webseite gebaut. Sind wir so durch Berlin getingelt und 2012, darf man mal nicht vergessen, da gab es jetzt noch nicht so viel Anlaufstellen. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie auf 100 wartende Investoren gekommen bist. Ja, da gab es halt so 3-4 Inkubatoren. Mit denen haben wir gesprochen, die haben, glaube ich, sich alle sehr amüsiert, wie wir da mit unseren PowerPoints rumgeworfen haben. Und unter anderem hat sich das dann aber rumgesprochen und Rocket Internet, damals quasi noch gar nicht, hat noch nicht mal ein Büro gehabt, sondern der Oliver Samba, der hat das halt mitbekommen und hat uns dann geschrieben über drei Ecken, wo man verknüpft und meinte so, kommt doch mal bitte, ich bin gerade hier im Groupon Headquarter, ne? Und das war quasi so sein letzter Deal, hatte so quasi gerade City Deal an Groupon verkauft und war in der Planung schon von Rocket Internet unterwegs. Und dann haben wir uns, ich glaube, eine Viertelstunde in so einem Großraumbüro von Groupon an irgendeinen Tisch gesetzt. Und dann haben wir unsere Ideen vorgestellt. Das hat ungefähr 15 Sekunden gedauert, bis er so gesagt hat, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, für so einen Kram stehe ich morgens nicht auf. Ja. Und dann hat er uns so erzählt, was er eigentlich gerne bauen würde. So, und was wir eigentlich so mitgenommen hatten, und zwar eigentlich ein recht kultiges Gespräch, was wir eigentlich so mitgenommen haben, ist, shit, eigentlich verstehen wir viel von dem, was da auch in dem Büro los war. Und Groupon war ja damals doch auch, ne, ein sehr gehyptes Modell, auch sehr digital. Da haben wir eigentlich verstanden, wir haben überhaupt keine Ahnung, ja. Also, wie baust du das? Was sind eigentlich die Kompetenzen? Und dachten uns, vielleicht ist es gar nicht so blöd, ein Stück weit noch mit Rocket zu lernen. Ja? und so ist das dann so entstanden. Und jetzt mal fast forward, was dann passiert. Wir haben uns dann 6 bis 7 Monate später auf eine Gründungsidee geeinigt. Die nannte sich damals Dropgifts. Das war so eine Art Social Gifting Modell, wo man Geschenkkarten per Facebook Freunden zuschicken konnte, wenn die irgendein Event hatten, Geburtstag, Hochzeit, umgezogen, was auch immer. Und dann war eigentlich die Idee, dass daraus ein Gruppengeschenk entsteht und dann können andere Leute, die es auf deiner Wall sehen, quasi auch nochmal das draufladen. Klang alles super, hat auch dazu geführt, dass wir recht viel Geld eingesammelt haben, ja, damals tatsächlich auf eine Idee. Realität war aber relativ schnell nach 4 Monaten, dass das Modell leider Gottes auf Konsumentenseite so gar nicht geflogen ist. Viele das halt einfach als, ich sag mal, billige Werbung wahrgenommen haben und auch ganz viele versucht haben, unser System zu hacken, um irgendwie sich selber Geschenkkarten zu ziehen, weil die am Anfang meistens noch for free waren. Also es wurde recht komplex. Wir hatten auch schon über 150 Leute an Bord und ich weiß nicht, wie viel Legal Entities. Ja, es war ein Riesenapparat dafür, dass das Produkt eigentlich nicht funktioniert hat. Ja, und dann hatten wir eine richtig wilde Fahrt von, oh je, wir haben überhaupt kein Product Market Fit, wir burnen echt viel Geld. Und wir haben keine Ahnung. Und mussten das dann einmal drehen auf ein Modell oder eine Idee eines Modells, ne, was dann wirklich funktioniert. Und über die Nutzergespräche kam eigentlich raus, dass jeder eigentlich Geld sparen will und nicht irgendwie eine Geschenkkarte verschenken will. So, und so sind wir in diese ganze Welt der Cashbacks, Gutscheine, Deals, diskontierte Geschenkkarten reingeflogen und haben dann aber tatsächlich innerhalb von 6 Monaten einen kompletten Pivot hingelegt. Ne? Also von 150 runter auf 3 Mann, von Berlin nach München, Launch einer neuen Plattform, in dem Fall Couponation in Indien. Das war eine absolut wilde Fahrt. Ja. Und zur Frage, warum eigentlich diese 3 Kontinente 2012, heute mag man es nicht glauben, war eigentlich BRIC, ja, also sozusagen Brazil, Russia, India, China, waren ja die absoluten Zukunftsmärkte. Ja, also dachten wir, und das war so ja auch teilweise bei Rocket so eine der Mentalitäten, in diesen Zukunftsmärkten, diesen Emerging Markets, wie man es heute nennt, da als erster Fuß fassen, weniger Wettbewerb, noch nicht so professionell aufgestellt, aber mit Riesenbevölkerungszahlen, mit einem unglaublichen Hunger natürlich auch auf Wachstum. Und so ist es dann entstanden und so haben wir tatsächlich auch mit diesen Ländern angefangen. Mussten aber leider auch dann feststellen, dass E-Commerce in diesen Ländern, und da hängen wir ja und hängen quasi mit allen unseren Modellen drüber, halt ein Bruchteil dessen ist, von dem, was wir hier so aus Europa oder USA kennen.
Spannende Reise, würde ich mal sagen. Mittlerweile seid ihr, glaube ich, in über 20 Märkten unterwegs. Aber da kommen wir noch dazu. Lass uns doch jetzt mal, du hast es schon ein bisschen so hingeführt, was ihr so grob macht. Und die Global Saving Group, da haben, denken sich wahrscheinlich jetzt einige so, den Namen, der sagt mal gar nichts. Mhm. Ja, mir ist ja auch am Anfang so gegangen, bis wir mal dann miteinander gequatscht haben. Kannst du die ZuhörerInnen mal mitnehmen, was ihr im Detail macht und wo sie wahrscheinlich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch schon mit euch in Berührung gekommen sind, ohne es vielleicht auch zu wissen?
Ja, absolut. Ich glaube, fangen wir mal an. Also Global Savings Group ist erstmal eine Dachmarke. Ja, das heißt mit anderen Worten, mit der treten wir bei Händlern auf. Und ich erzähle auch gleich mal, wie das Modell funktioniert. Deswegen ist das erstmal überhaupt nicht schlimm, dass der ein oder andere Hörer uns noch nicht gehört hat, ja, weil wir haben tatsächlich nicht ein einziges Produkt im Markt, was sozusagen für Endkonsumenten gerichtet so heißt. Was machen wir im Kern? Im Kern muss man sich uns ein Stück weit wie einen Marktplatz vorstellen, der zwei Seiten miteinander verbindet. Das heißt, auf der einen Seite haben wir ganz klassisch Endverbraucher, Konsumenten, die am Ende wir mit besseren Kaufentscheidungen versorgen wollen. Das heißt, alle unsere Produkte zielen eigentlich darauf auf, dass wir Content, Inhalte, Services, Lösungen anbieten, dass Verbraucher, wenn die klassisch online einkaufen und in Zukunft auch offline, dass die uns so ein Stück weit als intelligenten Berater oder auch einfach als Portal wahrnehmen, wo sie nochmal einen Impuls oder eine bessere Kaufentscheidung treiben können durch die Informationen, die wir zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich so ein Stück weit alle Händler und auch alle Marken, mit denen wir oder für die wir ein Marketingkanal sind. Und da kann man sich wirklich von jeglicher Kategorie, also das sind Reisepartner, ja, Hotels.com zum Beispiel, Expedia, also Seiten, die jeder mal gekannt hat, das Thema Fashion mit, ich sag mal, About You, das Thema Amazon für alles, was, sag ich mal, Electronics und natürlich Multi-Category. Es gibt ein Zooplus fürs ganze Thema und so, also worauf ich hinaus will, jegliche Kategorie, die es so gibt, bedienen wir. Und für diese Partner sind wir im Kern dafür da, Neukunden sozusagen zu bringen, wie jeder andere Marketingkanal, aber auch Bestandskunden zu reaktivieren, höhere Warenkörbe zu erzielen etc. So, diese zwei Parteien bringen wir zusammen durch unsere Plattform. Und in Deutschland ist sicherlich so die bekanntesten Plattformen auf der einen Seite MyDeals. Ne? Das ist eine so mit Abstand die größte, wir nennen sie immer eine Deals-Community. Ja, das heißt mit anderen Worten, wie man sich es vorstellen kann, ist es ganz viel der Inhalte, die dort stattfinden und hochgeladen werden. Also es geht eigentlich immer um den besten Deal. Was ist ein guter Deal? Ja, und die Community votet. Ja, also die sagt mit anderen Worten, ist der jetzt hot or not, ja, um es mal leicht zu machen. Aber es geht auch tatsächlich so rein, wir haben extrem viele Experten auf der Community, die auch wirklich ihr Wissen zur Verfügung stellen, um zu sagen, pass auf, wenn du das kaufst, musst du aber ABC beachten und wenn das aber bei dir nicht zupasst, dann kauf lieber das und das und das. Und so entstehen teilweise unter einem Deal, also haben wir so Threads, also wie bei einem Social Media, also man kann sich so ein bisschen wie Twitter für Shopping vorstellen, wo tatsächlich sich Leute austauschen und teilweise wirklich den Rat dieser Experten holen, um dann eine Kaufentscheidung zu treffen. Und ich sage immer, für mich ist es so, wenn ich ein Produkt habe, was ein bisschen komplexer ist, das kann zum Beispiel ein Finanzprodukt sein, die nächste Bank, wo ich vielleicht entsprechend 3,5 oder 4% Zinsen holen möchte oder ich kann sogar bis zu komplexen Themen gehen, wie so eine Solaranlage. Wenn das bei MyDeals gut bewertet ist, erspare ich mir meine gesamte Recherche, weil ich weiß, dass extrem schlaue Leute da sich schon drüber den Kopf gemacht haben, ob das ein guter Deal ist. So, und das ist sozusagen, was wir dort machen und wo auch extrem viel Traffic drauf ist. Ne? Also es ist so mit in den Top 50 populärsten Webseiten Deutschlands. Und ein anderes Beispiel für ein Produkt von uns, zum Beispiel Schub. Schub ist Deutschlands größte Cashback-Seite. Cashback funktioniert relativ einfach, mit anderen Worten, immer wenn du sozusagen über unsere Seite kaufst, geben wir dir einen Teil der Kommission, die wir von unseren Händlern bekommen. Man muss verstehen, bei uns ist es so, unser Geschäftsmodell funktioniert immer so, dass die Händler für jede erfolgreiche Transaktion, die bei uns abgewickelt wird, uns eine Kommission geben. Da ist es ein Stück weit anders als im Marktplatz. Man kauft nicht bei uns, sondern immer auf der Seite vom Händler. Und wenn jemand zum Beispiel ein paar Turnschuhe bei uns kauft für 100 Euro und wir zum Beispiel darauf 5 Euro Kommission kriegen würden, würden wir die einen Teil dieser Kommission mit unseren Nutzern wiederum teilen. Und so hast du nachher ein wunderbares, ich sag mal, Sparschwein digital, was sich auflädt und was du dann sozusagen nutzen kannst, um dir das Geld auszuzahlen, um dir eine Geschenkkarte zu kaufen oder was auch immer dir einfällt. Und das ist zum Beispiel das Produkt Schub. Und last but not least, was wir auch machen, jeder, der mal nach einem Gutschein online gesucht hat, ist 100 pro über unsere Seiten gekommen. Wir arbeiten dort in Partnerschaft mit großen Medienseiten, wie zum Beispiel mit der Burda-Gruppe in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel gutschein.focus.de. Das ist eine Seite, die sicherlich der eine oder andere, wenn er mal nach Gutschein gesucht hat, gefunden hat. Genauso gibt es aber auch auf MyDeals-Gutscheine, die wir sozusagen anbieten. Und das kann man sich eigentlich vorstellen wie einfach klassische Gutscheincodes, die man am Ende sozusagen, wenn man in so einem so ein Checkout-Feld vor sich hat, kommt ja immer die Frage, hast du einen Gutscheincode? Und je nachdem, was auch sozusagen gerade der Deal mit dem Händler ist, kann es sein, dass wir dann entsprechend jetzt gerade für genau für dieses Produkt auch einen Gutschein zur Verfügung haben.
Jetzt werden sich wahrscheinlich viele denken, das klingt wie Payback. Ist als direkter Konkurrent oder ist das?
Genau.
Gibt es auch noch Unterschiede?
Also ich glaube, Payback ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Funktioniert ein Stück weit anders, ne? Durch die Payback-Punkte. Also ein großer Unterschied zum Beispiel ist, bei uns gibt es halt wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel Schub als das Cashback-Produkt nimmt, bei Payback kriege ich einfach Punkte zurückgespielt. Bei uns gibt es hartes Cash. Ja, also mit anderen Worten, Loyalität funktioniert da sehr ähnlich. Was wir heute nicht im Angebot haben, und das finde ich zum Beispiel sehr attraktiv und was auch Payback natürlich auch ein Stück weit groß gemacht hat, sind gerade die ganzen Offline-Händler. Also jeder, der beim DM mal unterwegs war, hat sicherlich von der Kassiererin oder vom Kassierer die Frage bekommen, ob die Payback-Karte da ist. Und das ist ja natürlich das perfekte Marketing-Tool, um ständig Verbrauchern in den Kopf zu rufen, hey, hast du eigentlich an deine PayPal-Punkte gedacht? Das fehlt uns, das haben wir heute nicht im Angebot, sozusagen diese Verdrahtung in den Offline-Handel. Und das ist ein Thema, was wir uns auch für unsere zukünftigen Roadmaps vorgenommen haben und wo wir natürlich auch unser Produkterlebnis weiter erweitern möchten. Wir kommen so ein Stück weit, das muss man sich so vorstellen, aus dem Online und wollen auch ein Stück weit dessen Offline. Und Payback kommt eigentlich mit einer riesen Penetration auf Haushaltsebene aus dem Offline und hat starke Bestrebungen, online zu gehen. Und leicht andere Modelle, aber man kann sich so von der Endverbraucher, ich sag mal, was der Endverbraucher am Ende bekommt, eigentlich schon relativ ähnlich vorstellen.
Okay. Was ich ja super spannend finde, ihr sammelt ja extrem viele Kundendaten und habt extrem viele Datenpunkte. Nutzt ihr die auch in eurem Businessmodell, um zu sagen, gut, wir haben jetzt Informationen über unsere Kunden, die wir dann den Unternehmen zur Verfügung stellen können, um da auch Revenues zu generieren?
Machen wir nicht. Also was wir machen, ist momentan die Daten primär zu nutzen, um die Nutzererlebnisse besser selber zu machen. Ne? Also ein Stichwort, wir arbeiten eigentlich sehr intensiv gerade dran, dass wir über Zeit alle unsere Produkte und ich sag mal ein paar dessen, jetzt stellt man mir, kann man zum Beispiel über MyDeals reden, auf MyDeals gibt es Tausende und Tausende von Deals. Unglaublich viel Angebot. Die Frage ist jetzt natürlich, wie baue ich die perfekte Homepage und damit auch natürlich die kuratierte Page für dich auf? Ne? Was muss da landen? Was interessiert dich überhaupt? Ne? Und das machen wir dadurch, dass du eigentlich, um die Seite zu verwenden, noch nicht mal dich einloggen musst, sondern du kannst es eigentlich, ne, quasi mehr oder weniger anonym machen, sammeln wir sozusagen in dem Fall ganz viel deine Klickdaten und nutzen das aber dann eigentlich im Kern nur dafür, das Produkt für dich besser zu machen. Die Anfrage kriegen wir oft von Händlern, ne? Was können wir eigentlich sozusagen, weil wir haben, das haben wir nicht vergessen, wir haben natürlich ein sehr, sehr spannendes Nutzerprofil über den gesamten E-Commerce hinweg, von Reisen bis zu allem, was sozusagen man so fürs Leben braucht, Finanzen, Versicherungen, Fashion, Elektronik, und natürlich entstehen da sehr interessante Nutzerprofile. Was wir heute tun ist, wir zeigen eigentlich Händlern nur anonymisiert, wo sie mehr machen könnten. Also quasi, wie können sie ihr Marketing cleverer ausgeben und oder besser ausgeben, ne? Dass ein höherer ROI entsteht, also Return on Investment. Das ist auch etwas, was wir in Zukunft weitermachen wollen. Aber es ist noch nicht so, dass wir sozusagen einen eigenen Revenue Stream oder einen eigenen Umsatz Stream aufgebaut hätten, der sich nur sozusagen um dieses Thema kümmern würde. Das ist auch immer so ein Stück weit, wir haben ja auch ein großes Nutzerversprechen. Ne? Und deswegen ist das jetzt auch gar nicht für uns eine große Priorität. Also wir glauben, wir können auch noch deutlich anders wachsen, sondern es ist eigentlich eher immer die Frage, wie können wir die Produkte besser machen.
Jetzt hast du gerade ein schönes Stichwort gegeben. Wir glauben auch anders wachsen zu können. Lass uns mal über eure Wachstumsstory ein bisschen sprechen. Im Intro habe ich schon gesagt, ihr seid eigentlich ein stattlicher Player im Markt, und das habe ich ganz bewusst so gewählt. Die letzten Zahlen, die ich jetzt vom Umsatz habe, waren irgendwie 150 Millionen oder mehr. Wahrscheinlich seid ihr schon drüber. Die sind auch schon, glaube ich, 1-2 Jahre alt. Die Zahlen, die ich da gefunden habe, ihr habt über 2 Milliarden Purchase Journeys, die ihr begleitet in über 20 unterschiedlichen Märkten. Dort seid ihr auch einfach nicht so hingekommen. Ihr habt am Anfang sehr stark, seid ihr organisch gewachsen bis 2015, 2016, habt aber dann auf eine, jetzt komme ich auch aus dem PE-Bereich, auf eine Buy-and-Build-Strategie umgeschwenkt, ja, und habt euch durch M&E-Aktivitäten in neue Größenordnungen katapultiert. Ich drück's jetzt mal so aus. Was war denn zu dieser Zeit wirklich ausschlaggebend, dass ihr da umgeschwenkt seid und gesagt habt, okay, wir gehen jetzt auf M&A?
Genau, also M&A ging los mit einer sehr, sehr trivialen Logik. Wir waren in dem ganzen Bereich Gutscheine sehr international vertreten, haben 15, 16 Länder im Jahr 2014 schon besetzt gehabt. Und dann ging es darum, dass ein Markt für uns in Europa wichtig war und wir wussten aber nicht, ob es sich lohnt, dass wir den tatsächlich organisch noch bearbeiten sollten. Und es war Benelux. Und Benelux, vor allem Holland, ging es darum, dass es einen extrem starken Player schon gab. Und wir uns einfach die Frage gestellt haben, okay, wenn wir jetzt nochmal reingehen und wie viele Jahre braucht es überhaupt, dass wir mit viel Geld dort entsprechend wettbewerbsfähig werden. Und die nüchterne Konklusion war eigentlich, es lohnt sich für uns gar nicht mehr. Ne? Also auf absehbarer Zeit super schwer, da wettbewerbsfähig zu werden. Und dann haben wir mit zum ersten Mal so überlegt, naja, was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre ja idealerweise, der Player möchte verkaufen. So, und wie sich manchmal der Zufall ergibt, war das auch genau so. Ja, wir hatten also quasi zwei Gründer, die mit denen wir auch bis heute auch noch extrem eng verdrahtet sind, die tatsächlich, als wir mit denen gesprochen haben, den Wunsch auch geäußert hatten, hey, wir machen das seit 10, 11 Jahren, wir haben auch so das Gefühl, wir würden gerne auch noch mal so ein Stück weit verstehen, wie so dieses ganze internationale Spiel funktioniert, aber eigentlich waren die so am Punkt, dass sie gesagt haben, ein Exit jetzt wäre für sie eigentlich optimal und für uns war das sozusagen eigentlich ein perfektes Setup, um sozusagen diesen Markt zu erschließen. So, und dann haben wir sozusagen nach unterschiedlichsten Verhandlungen uns geeinigt und kann auch gerne noch mal ins Detail drauf eingehen. Aber im Kern sind wir so erstmal gestartet in dieses ganze Thema M&A, also so wirklich geografiebasierend. Ne? So, und was wir aber realisiert hatten, war, das ist vielleicht nochmal ganz spannend zu verstehen als Kontext, das sind in der Industrie, in der wir unterwegs sind, das sind alles keine riesengroßen Firmen. Ne? Also ich sag mal, wir reden da in dem Fall jetzt von einem Player, der hat weniger als 10 Millionen Euro Umsatz gemacht, aber mit Margen von 50%, 60%, 70%. Ja? Also hochprofitables Geschäft. Und das ermöglicht eine andere Art von Finanzierung. Ne? Und das war eigentlich für uns so ein Stück weit, wo die Augen aufgegangen sind, wo wir gesagt haben, naja, aber wie viele andere Player gibt es denn noch, die auf der einen Seite ein sehr erfolgreiches Geschäft aufgebaut haben, die sehr profitabel sind und potenziell aber nach 10, 12 Jahren Bootstrapping jetzt sagen, hey, für den großen Wurf habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr, eigentlich habe ich eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und so haben wir uns den Markt angefangen zu screenen und haben eigentlich verstanden, dass es da recht viele Player gibt, die so ähnliche Charakteristika aufweisen und haben uns dann Schritt für Schritt für Schritt und 2019 mit der Akquisition von Iqraal, das war ein sehr großer Deal, also mehr als 100 Millionen Euro, haben wir in ähnlichen, also das war ein neuer Geschäftsbereich, in den wir uns reingekauft hatten und haben eigentlich verstanden, dass ein Aufbau des Portfolios, wie wir so über auch die Produkte nachdenken, die wir brauchen, um sozusagen was Spannendes aufzubauen und Konsumenten über unterschiedliche Schritte zu begleiten in so einem Verbraucherentscheidungsprozess, haben wir eigentlich festgestellt, es macht mehr Sinn, das über M&A zu machen, als alles selber aufzubauen. Vor allem, weil es extrem schwer ist, weil du meistens in unserer Industrie wirklich Markt für Markt schon einen Champion hast Und die Idee war dann irgendwann, wie können wir eigentlich einen European Champion bauen, indem wir sozusagen die ganzen lokalen Champions aufkaufen. Und so sind wir da eigentlich reingekommen.
Also Fokus wirklich aber auch auf Healthy Business, die Champions in den einzelnen Märkten. Jetzt nicht irgendwie, okay, wir wollen einfach wachsen, wir schauen einfach, was ist distressed, wo ist Carford, was auch immer, sondern wirklich strategisch fokussiert.
Genau, und eigentlich immer mit dem Hintergrund, dass man gemeinsam Synergien, weil alle diese Modelle, die wir jetzt auch heute haben, die haben die gleiche Händlerbasis im Hintergrund. Das heißt, wir greifen oder manchmal auch neue, ne? Aber du erweiterst oder wirst für jeden einzelnen deiner Partner relevanter. So, das war so auf der Seite die Logik. Und wirst einfach ein spannenderer Marketingkanal, ne? So, und auf der anderen Seite zu den Verbrauchern. Ich mache jetzt mal ein ganz, ganz blödes Beispiel, um es einfach aber nur sehr klar zu machen. Wenn Verbraucher nach einem Gutschein suchen, es aber keinen Gutschein geben sollte, ist sozusagen die größte Präferenz für die nächste Art zu sparen Cashback. Das heißt mit anderen Worten, natürlich gibt es jetzt auf allen unseren Gutscheinportalen ein Registrierungsmomentum für Cashback. Und natürlich sind das Synergien auch hin zum Verbraucher, um das Erlebnis besser zu machen, die wir eins zu eins natürlich auch nutzbar machen. Und anstatt dass quasi jeder so ein Teil baut, haben wir gedacht, hey, es macht Sinn, das für beide Seiten nutzungs- und wertstiftender zu machen, indem wir die Sachen zusammenbringen.
Ich finde das super spannend, weil da kommt mir eine Frage. Ja? Also wenn dieser Verkaufsprozess startet, einerseits muss das Gegenüber auch wollen irgendwo, manchmal wollen die vielleicht nicht, brauchen noch einen Zeitl, schauen die ja auch oftmals, das ist meine Erfahrung, einerseits auf die Opportunities, was sehe ich auch drin, kann sich mein Geschäft, vor allem wenn das dann Gründer sind, wollen ja sehen, wie ist die Nachfolge, passt das dazu, kann ich mir vorstellen, dass das erfolgreich weitergeführt wird, ist das eine, und das andere ist auch der Track Record von denen, die kaufen. Jetzt hast du möglicherweise oder habt ihr zu dritt irgendwie bei Siemens den ein oder anderen M&A-Prozess begleitet und Empfehlungen ausgesprochen und schöne Folien gemalt, ja. Aber das ist ja nicht so ein Track Record, wie die Leute es dann sehen wollen oder die M&A-Beratungen sehen wollen, weil die sagen auch, okay, habt ihr wirklich schon mal so einen Deal vollzogen? Habt ihr gezeigt, dass ihr auch erfolgreich wart, ja oder nein? Zu der Zeit hattet ihr als Global Savings Group ja eigentlich de facto keinen Track Record.
Richtig.
Wie seid ihr mit dem Thema umgegangen und vor allem auch, was mich auch interessiert, ihr geht in die Global Champions, ihr habt riesige Margen, E-Commerce steigt, Multiple war auch nicht niedrig, das musst ihr auch irgendwie finanzieren. Ja. Wie habt ihr ohne Track Record als Startup auch noch das überzeugend hinbekommen und die Finanzierung?
Ja, es war wild.
Der wilde Anfang ging weiter, quasi.
Ja, ganz genau. Nee, ich glaube, was uns ein Stück weit in die Karten gespielt hat, war dieser erste Deal, den wir gemacht haben in Holland, der war relativ früh, ne? Da reden wir so von 2015, als tatsächlich auch schon die Integration stattgefunden hat. Der hat vom Track Record uns bei vielen Banken, ne? Und ein Teil dieser Finanzierung, die wir damals schon für diesen Deal gemacht haben, war über ein Venture Loan, ne? Also quasi kein klassischer Kredit, den dir eine Hausbank gibt, weil wir hätten keine einzige Hausbank gefunden, die uns sozusagen 2014, da waren wir aber noch nicht mal profitabel, auch nur einen Cent gegeben hätte. Aber es gibt sehr spezialisierte Anbieter, ne? Einer der bekanntesten davon, vielleicht hat der eine oder andere der auch schon den Namen gehört, ist die Silicon Valley Bank, die leider, ne, wenn man sich dran erinnern mag, vor einem Jahr in die Knie gegangen ist. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Auch tatsächlich sehr dramatisch, muss man sagen, für diesen ganzen Standort USA und für Silicon Valley. Das war ja ein Player, der war bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen, hat halt das Geschäft sich angeschaut. Und anders als eine klassische Bank, die ja oft eher historisch nach hinten guckt, haben die tatsächlich nach vorne geschaut. Ne? Und entsprechend war der Kredit aufgrund des Risikoprofils natürlich teurer. Ne? Also man muss sich schon vorstellen, man zahlt da eher mal so 12-15% für so einen Kredit. Es gibt auch so ein paar Player in den USA, die wollen dann irgendwie so 22%. Also es ist schon richtig, richtig teuer. Aber mit denen hatten wir damals einen Partner gefunden. Wir waren auch der erste Kunde in Deutschland, die uns sehr viel Vertrauen geschenkt haben, ne? Weil ähnliches Modell, was sie kannten in den USA, ähnlich gespielt. Das heißt, die waren da schon überall mal drin und haben verstanden, worüber wir reden. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn jemand ein Geschäft einschätzen kann. So, das war eigentlich für uns der Startpunkt. So, und um sozusagen zu erzählen, wie das dann weiterging, das heißt quasi, als wir 2019 eigentlich deutlich größere Transaktionen gemacht hatten, hatten wir zumindest schon mal 4 Jahre Track Record. Und dazu kommt natürlich, dass das ganze Thema für mehr Banken spannend geworden ist. Das heißt, mehr Firmen haben eigentlich oder mehr Banken haben verstanden, hey, in diesem ganzen digitalen Growth-Business entstehen spannende Firmen. Vielleicht müssen wir ein bisschen überdenken, wie wir da Kredite vergeben. Und 2019 zum Beispiel hatten wir zum ersten Mal schon einen Prozess mit mehreren Anbietern am Laufen, die bereit waren, einen Teil des Tickets mit zu finanzieren, weil wir A, ein bisschen Track Record vorweisen konnten, B, natürlich auch diese Firmen, über die wir sprechen, für sich selber ja auch einen Track Record haben. Ne? Das sind ja auch quasi, du guckst dir ja auch die Projektion an und siehst, okay, sehr stabiles Geschäft, sehr gesunde Margen. Und dann brauchst du auch das Quäntchen Glück, dass das Ganze über die Ziellinie geht. Und natürlich war es immer eine Kombination auch dessen, wie du den Gesamtdeal dann strukturierst und finanzierst. Das heißt, für uns war es tatsächlich so ein Stück weit, der Markt hat sich auch mehr geöffnet. Ne? Wir hatten das Momentum da auf der Finanzierungsseite, auf unserer Seite, dass sozusagen mehr Parteien sozusagen diese Art von Kredite vergeben wollen. Und wir einer der wenigen Player waren, der aber schon sehr früh damit angefangen hatte und auch wirklich einen Track Record nachzuweisen hatte. So, und dann, glaube ich, kommt immer noch so ein bisschen dazu, wie präsentierst du es, ne? Wie convincing ist die Story und. Genau, und ich glaube, das ist im Kern, also trotzdem, diese Deals unterm Jahr geht da gar nichts. Ne? Also das sind schon extremst intensive, komplexe Prozesse, die da laufen. Und wir hatten ja auch einfach, muss man ehrlich sagen, ein Stück weit Glück, dass die teilweise funktioniert haben. Ne? Bei jedem M&A-Deal, es gibt so viele Faktoren, auf einmal kann ja auch jemand sagen, hey, ich mag nicht mehr, ich bin heute Morgen aufgewacht. Wir hatten einfach ein Stück weit auch Glück. Ne?
Wie viele habt ihr verloren oder dann nicht geclosed, die ihr wirklich angegangen seid? Also ich weiß, wie es bei uns bei Aurelius damals war, wie groß der Funnel war, ja, wie viele wir uns angeschaut haben, wie viele dann wirklich interessant waren und wie viele wir am Ende geclosed haben. Der Prozentsatz war schon sehr niedrig eigentlich.
Ich würde sagen, wir waren eine Erfolgsquote von so knapp 80%.
Wo?
70-80%. Das heißt, wir hatten ein, zwei Deals, die wir gern gemacht hätten, die dann aber kollabiert sind. Tatsächlich auch sehr dramatisch in der Endphase. Ja.
Drama scheint bei euch Programm zu sein.
Und dafür muss man aber ehrlich sagen, dass wir eigentlich relativ happy sind. Das da, wo wir dann. Aber es liegt auch daran, man darf sich jetzt auch nicht vorstellen, dass wir auf alles springen. Ne? Also es gibt, wir verfolgen einen extrem fokussierten Ansatz, wo wir sagen, wenn es dann etwas gibt, was uns wirklich interessiert und wo wir wirklich glauben, das ist der Schritt vorwärts, dann gibt es da schon auch einen großen Prozess, bevor wir den Hauptprozess starten und überhaupt ein Bid abgeben, beschäftigen wir uns schon extrem viel. Was ist die Motivation? Ist die Motivation echt? Wollen jetzt wirklich verkaufen? Sind wir vom Business komplett überzeugt? Also wir verbringen extrem viel Zeit drumherum, dass wenn dann ein Prozess startet, wir eine gewisse Sicherheit haben, dass wir da jetzt nicht unnötig Aufmerksamkeit da reinstecken. Das ist ja auch die größte Gefahr, weil du natürlich einen großen Teil oder zumindest jetzt auch mal von Leuten, die sozusagen auch anderes zu tun haben, ja, inklusive mir, für das operative Geschäft da reinsteckst. Und wenn du dann irgendwie 6-9 Monate den Fokus da drauf hast, leidet ja auch dein Kerngeschäft drunter. Ne? Das heißt, ich glaube auch für jeden, der so in die Richtung denkt, ich glaube, das Setup dafür zu schaffen, ist total wichtig, ne? Weil du bist ja nicht irgendwie parallel dann.
Ne? Habt ihr eine Abteilung geschaffen dafür, die sich wirklich rein um die M&A-Deals oder Prozesse kümmert?
Also wir haben inzwischen ein kleines Team. Ne? Der Andi, einer meiner Mitgründer, führt das auch persönlich. Wir haben ein kleines Team dafür geschaffen, um uns genau diese Flexibilität zu geben, aber auch, sage ich mal, um uns dieses Verständnis, was passiert überhaupt am Markt, Ne? Mhm. Du wirst ja auch on top sein, dass wenn ne, irgendwie was Relevantes für uns passiert in der Industrie, dass es nicht an uns vorbeigeht. Und das Investment haben wir jetzt gemacht vor 2 Jahren und das ist auch das Team, was sozusagen die Due Diligence macht, das Screening, viel der Finanzierungsgespräche am Anfang auch. Das heißt, für uns hat sich das absolut ausgezahlt und bringt halt auch so ein Stück weit diese Trennung zwischen operative Fokus und auf der anderen Seite dedizierter M&A-Fokus.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also da fließt ja sehr viel Zeit rein in das ganze Thema.
Ja.
Jetzt habt ihr einiges dazugekauft. Das bedeutet, ihr seid auch schnell gewachsen, auch wenn es jetzt mal nur ein 10 Millionen Umsatz-Business war oder dann mal mehr und so weiter und so fort. Du hast den Begriff, warum macht man nicht den European Champion draus? Ja, wenn man die Local Champions haben, macht man einen European Champion raus. Und wir wissen, wie viele Länder es in Europa gibt. Wir wissen, wie es in der EU abläuft. Es gibt so einen Culture Clash ein bisschen, ganz viele. Das ist ja auch ein Thema, das immer wieder bei Post-Merchant auch zu Problemen führt. Organisatorisch, Kultur und so weiter und so fort. Wie seid ihr an das Thema drangegangen, beziehungsweise merkt ihr, dass ihr aktuell Probleme habt an der einen oder anderen Stelle, die ihr vorher nicht hattet?
Also ich glaube, es ist ein total wichtiges Thema und ich würde sagen, wir lernen immer noch, so würde ich es wahrscheinlich formulieren. Und was wir eigentlich im Kern unterschätzt haben, und ich glaube, das muss man sich so ein Stück weit so vorstellen, wenn man eine Firma über 10 Jahre aufbaut, dann ist das ja auch so ein Stück weit, dass man die Leute in- und auswendig kennt. Ne? Also auch wir haben sozusagen einen gewissen Churn in der Belegschaft, ist ja ganz klar. Aber natürlich haben wir noch Mitarbeiter von Day One und die prägen Kultur miteinander. Und wir haben damals gar nicht mal so diesen Aufwand betrieben, uns jetzt irgendwie jetzt extremst viel Arbeit zu machen, unsere Kultur niederzuschreiben, sondern die ist halt inhärent entstanden durch die Art, wie du halt lebst, wie du Entscheidungen triffst, wie du beförderst, wie du im Zweifel auch Leute bittest zu gehen. Und so sind wir eigentlich groß geworden. Und als diese M&A-Deals dann stattgefunden haben, hatten wir dann irgendwann mal die Situation, dass eigentlich 2/3 oder 70% der Leute über die Deals zusammengekommen sind und die hatten eigentlich gar keine Ahnung, wer wir sind. Und dann haben wir eigentlich erst begriffen, dass es wahrscheinlich extrem viel Sinn macht, dass wir mal drüber reden. Was ist uns eigentlich wichtig? Ja, was sind eigentlich hier die Werte, für die wir stehen? Vor allem, weil du in diesem ganzen internationalen Kontext, das ist ja schon angesprochen, dann hast du, sag ich mal, allein schon nur in den Vokabeln Unterschiede, wie was aufgefasst wird. Du hast kulturelle Unterschiede und du brauchst ein Vokabular, das jeder versteht, um drüber zu sprechen. Und das hat jetzt auch sicherlich mit Corona, da hatten wir ja auch unter anderem den einen oder anderen Deal am Laufen, nicht geholfen, dass du die Teams nie zusammenbringen konntest. Ne? Also gerade wenn du halt Teams auch mal zusammenbringen willst, um etwas zu arbeiten und es ist alles nur remote und man kennt sich nicht, dann entsteht, ja, wir haben ja am Anfang das Gespräch so über
die schöne Brücke Richtung persönliche Meetings, ja.
Genau. Und ich glaube, gerade da ist Kultur halt A und O und das schaffst du nicht über Zoom, das kannst du vergessen. Und das war ganz klar das Learning. Und wir haben wirklich über 1-2 Jahre tatsächlich das Gefühl gehabt, dass es wie so separate Mikrokulturen dann gab in der Firma und haben uns dann wirklich auf den Weg gemacht, das hoch zu priorisieren und uns die Frage zu stellen, hey, wir müssen unbedingt, und ich meine, vielleicht nochmal so als Zoom back, das kann man schon alles machen, wenn dein Ziel ist, die Firmen nicht zu integrieren. Also mit anderen Worten, wenn du dich da hinstellst und so ein Stück weit sagst, du bist eine Holding und du kaufst dir dann einfach lauter Firmen, die halt unterschiedlichste Themen separat voneinander bearbeiten und es gibt auch nicht viel Überlapp, ja, bis auf irgendwie gemeinsames Financial Reporting, dann musst du dir auch nicht so viel Gedanken drüber machen über die Kultur, weil im Zweifel hat jeder seine eigene Kultur und that's it. Aber das war ja nie unsere Vision. Unsere Vision war ja quasi, einen wirklichen Player aufzubauen, über die Integration dieser Firmen. So. Und natürlich fängst du dann drüber nachzudenken, wie baust du eine gemeinsame technische Plattform? Wie bauen wir eigentlich hin zu unseren Händlern ein gemeinsames Vertriebsteam auf? Wie können wir sozusagen im Marketingbereich effizienter uns aufstellen? Weil es macht jetzt keinen Sinn, dass wir 7 unterschiedliche CRM-Ansätze haben. Vor allem, wenn wir darüber sprechen wollen, wie wir potenziell über die Produkte hinweg CRM intelligent ausspielen wollen. Wie geht man mit Daten um? Nutzerprofile, damit wir sozusagen die Produkte besser aufpassen. Wir benutzen ja teilweise mehrere unserer Produkte. Wie können wir das eigentlich harmonisieren? Und durch diesen Bedarf zu integrieren, kommst du ja nicht drum herum, drüber nachzudenken, wie diese Teams, die wir alle haben und die hochtalentiert sind, effektiv zusammenzubringen. Und natürlich willst du es ja auch so machen, dass die starken Leute, die jetzt dazugekommen sind, über die unterschiedlichen Transaktionen, die müssen sich ja auch wohlfühlen. Die haben ja auch einen Heimathafen und haben auch ihre Ansprüche. Und deswegen haben wir quasi nochmal mehr oder weniger auf einem weißen Blatt Papier uns überlegt, was ist es eigentlich, was wir hier gemeinsam bauen wollen, was ist die Vision und was für eine Kultur brauchen wir eigentlich, um die Vision zu erreichen, und haben tatsächlich auch daraus einen Prozess abgeleitet, an dem wir jetzt nicht gesagt haben, wir stülpen das über, ne, sondern wo sitzen wir eigentlich gerade mit den einzelnen Firmen, was ist sozusagen das, was jedes Team auch sieht. Und haben daraus dann ein neues Leitbild abgebildet, ja, und denken, dass wir jetzt eigentlich einen Aufsatz haben, wo jeder versteht, das Vokabular ist da, jeder versteht sozusagen, wenn wir irgendwie von Extreme Accountability sprechen, was meinen wir damit? Und da gibt es, sag ich mal, unterschiedlichste Beispiele. Aber ich glaube, wir haben sehr viel gelernt über die letzten 2-3 Jahre. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dieser Bedarf ist dann wirklich sehr tangibel und sehr, sehr klar zu machen, ist 100-mal größer, als wenn du, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, einfach gründest und dann entsteht das so inhärent. Und selbst da würde ich behaupten, war es wahrscheinlich ein Fehler. Wir hätten wahrscheinlich Day One eigentlich sagen müssen, lass mal nicht nur implizit Kultur machen, sondern sehr explizit Kultur machen.
Spannend. Also du sprichst jetzt einen Punkt an mit Kultur, der vielleicht, wenn man gerade startet, noch irgendwie laufen kann, ja, wo ich sage, okay, wir sind nur das Team hier, 10 Leute, wie auch immer, sitzen alle an einem Ort, da ist das überhaupt kein Thema. Global auf einmal, wird spannend. Was da zusätzlich ja auch noch dazu kommt, ist ja, was so ein Wachstum ja auch mitbringt, ihr seid organisatorisch ja auch gewachsen, nicht in unterschiedlichen Ländern, sondern auch mannschaftsmäßig. Also ihr habt es aufgebaut, ihr seid jetzt über 1000 Mitarbeiter, glaube ich, ja, direkt in den hier in München, in Berlin, weltweit verstreut. Da baut man ja auch automatisch oder implementiert auch Prozesse und Strukturen, um so eine Riesenmannschaft ja auch irgendwie ein bisschen geordnet führen zu können. Ja. Und oftmals führt das dazu, dass das Ganze ein bisschen bürokratischer wird, ein bisschen starrer wird. Ja. Also es verliert ein bisschen so diesen Charme eines Schnellboots, den ein Startup hat, normalerweise. Eine Eigenschaft, die aber in dem Markt, in dem ihr unterwegs seid, in diesem E-Commerce-Markt, der sehr volatil ist, ich würde das jetzt mal so bezeichnen, aber auch notwendig ist, um auf neue oder auf Änderungen von bestehenden oder neuen Wettbewerbern auch reagieren zu können. Was habt ihr getan oder seid ihr noch dabei oder merkt ihr, das haben wir komplett verloren, das ist unser nächster großer Punkt, den wir angehen müssen, sei es am weißen Blatt Papier oder wie auch immer, ja, um zu sagen, hey, wie können wir sicherstellen, dass wir im Unternehmen und auch vor allem in der Produktentwicklung weiterhin agil bleiben?
Ja, sehr spannendes Thema. Ich würde auch sagen, haben wir viel gelernt on the way. Und ich glaube, ganz viel, es gibt diesen wunderbaren Begriff des Operating Models. Was meine ich damit? Das ist so ein Stück weit die Konzeptionierung und auch die Gedankengänge, wie setzt man die Schlagzahl in der Firma, wie denkt man über Schnittstellen nach, und es ist neben dem klassischen Organizational Design, also wie strukturierst du deine Teams, natürlich auch die Fragestellung, welche Art von Abstimmungen, Meetings, Artefakte, wie triffst du Entscheidungen, also da fließt sehr, sehr viel rein, bis zu irgendwelchen Social Modellen, ne? Gibt es jeden Donnerstag Pizza und Pasta alle zusammen im Team. Also wir haben es versucht, wirklich extrem runterzubrechen für uns und das runterzuschreiben. Und ich glaube, das spannendste Thema dabei ist natürlich der Trade-off, den du hast. Auf der einen Seite haben wir diese ganzen Transaktionen durchgeführt, um Synergien zu heben. Und Synergien hebst du halt nicht, indem du die Teams komplett sozusagen separat hältst und dezentralisierst, sondern indem du sie integrierst. Und Integration bedeutet ja gleichzeitig, du baust Schnittstellen oder du legst Teams teilweise zusammen. Und das macht dir am Anfang erstmal langsam, aber sonst holst du die Synergie nicht. Diese Balance zwischen Speed und Dezentralisierung und auf der anderen Seite Synergien zu holen, das ist eine Balance, mit der wir tatsächlich kontinuierlich kämpfen und Team für Team für Team da durchgehen. Und was haben wir gemacht? Wir waren am Anfang unglaublich dezentral aufgestellt. Das heißt, wir haben sozusagen unsere unterschiedlichen Produkteinheiten, wir haben es intern, nennen wir das Tribes, ja, und haben quasi so die Firma geschnitten, bis auf, ich sag mal, so ein paar klassische übergeordnete Themen wie jetzt Finance und ein paar Verwaltungsthemen und People and Culture, weil das ist, du bist ja, sind wir wieder beim Thema Kultur, die muss ja einheitlich sein. Den Rest haben wir dezentral gelassen. Ja, hatte den Vorteil, die Teams sind komplett autonom gelaufen, hatten sozusagen ihren eigenen CEO, wenn man sich das so vorstellen will, der quasi komplett über alle notwendigen Teams auch Zugriff hatte, mit ganz klarem Verantwortungsprofil, mit einer eigenen P&L. So, und das hatte den Vorteil, dass man eigentlich die Firma relativ leicht runterbrechen konnte und laufen konnte. So, wir waren aber lustigerweise in einzelnen Bereichen trotzdem nicht schnell. Ja? Und wir haben vor allem immer, wenn es dann hieß, lass uns jetzt mal Synergien gemeinsam heben, indem wir sozusagen über diese unterschiedlichen Geschäfte horizontal was drüberlegen, war es unglaublich trotzdem mühsam, weil du halt immer ein Stück weit Konflikte in den Prioritäten hattest. Das ist uns also nicht so gut gelungen. Und dann haben wir Stück für Stück für Stück das Rad gedreht und haben immer mehr horizontale Teams tatsächlich aufgesetzt, die komplett verantwortlich waren. Ich nehme mal ein Beispiel. Unsere ganzen Vertriebsaktivitäten wurden über alle Produktlinien jetzt einmal zusammengelegt und sind jetzt quasi in der Hand von einer Person, die kommerziell für die Gruppe verantwortlich ist. Und damit greifst du natürlich in die P&Ls dieser unterschiedlichen Bereiche komplett rein mit dem Thema, was nicht gerade unrelevant ist. Trotzdem versuchen wir das quasi auf Schnittstellenebene oben auszusteuern über entsprechende Aussteuerungstermine, Prioritäten, die wir sozusagen uns am Jahr vorgeben. Und so versuchen wir auf der einen Seite uns immer zu fragen, ist es das wert, weil es uns ja ein Stück weit langsam macht? Und wenn wir zur Konklusion kommen, ja, es ist uns wert, weil die Synergien und das, was wir da eigentlich holen können, sind deutlich größer, dann ziehen wir das durch. Und so haben wir es im kommerziellen Bereich gemacht. Wir haben jetzt tatsächlich in der Produktentwicklung, habe ich auch einzelne Bereiche, die wir jetzt zusammenfassen, aber einfach sagen, 80% von dem, was wir zukünftig entwickeln, wird sehr ähnlich sein. Das heißt, bevor ich jetzt Komponenten baue, die auf der einen Seite entstehen, die andere Seite aber kaum nutzbar machen kann, weil die quasi noch nicht mal auf dem gleichen Tech-Stack sind, macht es wahrscheinlich Sinn, dass die das zusammenbauen und dann in die einzelnen Produktlinien reinkippen. Das heißt, das Rad dreht sich jetzt immer mehr, dass wir versuchen, diese Synergien nutzbar zu machen. Damit kommt aber die Herausforderung trotzdem hin zum Markt, ja, weil ja quasi am Ende jedes Produkt einen entsprechenden Nutzererlebnis abbildet. Trotzdem zu schauen, dass die Produkte natürlich dort beim Endkunden so wahrgenommen werden, wie wenn sie end-to-end so auch aufgebaut werden. Und das ist eine Herausforderung, eine Komplexität. Mit der gehen wir heute auch noch um, aber das ist halt im Kern, wenn du eine Multiproduktstrategie fährst, und das haben wir ja, und die meisten Startups, die halt groß werden, haben halt ein Produkt und auf das fokussiert man sich und daraus entsteht dann eigentlich, sag ich mal, Ergänzungen um dieses Kernprodukt, haben wir jetzt die Komplexität zu bekämpfen, dass wir sozusagen mehrere Produktlinien haben und damit halt umgehen müssen. Aber genau, ich glaube, so das Learning ist eigentlich, das Organisationsdesign an sich ist gar nicht so wichtig wie die Kultur. Ich glaube, egal was du da schraubst, am Ende kommen wir immer wieder aufs Thema Kultur zurück, dass wenn aber du wirklich extreme Accountability hast, wenn jeder versteht, wo die Reise hingeht, wenn klar ist, was erwartet wird, dann entsteht auch nicht diese Friktion. Und ich glaube, deswegen war eigentlich unser Learning, das muss eigentlich eher sozusagen der Fokus sein, weil wenn der sauber läuft und wir dort eigentlich quasi die Teams aufeinander kriegen, dann können natürlich auch Schnittstellen, du kannst ja jede Schnittstelle zehnmal leichter bearbeiten, wenn du auf der Gegenseite jemanden hast, den du vertraust, wo du sagst, du hast eine klare Meinung von der Person und wo du, ich sag mal, dich blind verstehst und innerhalb von ein paar Minuten ein Problem löst, was im Zweifel mit dem wundervollsten Prozess, aber auch genauso in Stunden ne, durchgehen kann. Deswegen sind wir eigentlich der Meinung, ja, es gibt ja dieses wunderbare, den Begriff Culture Eat Strategy for Breakfast. Ich würde sagen, das gilt für dieses Thema genauso.
Okay. Ja, also organisatorisch klingt so, als würdet ihr quasi wie so Wertstrommanager im Prinzip aufsetzen, die dann halt das von End-to-End begleiten.
Ja, ja, ganz genau. Ich glaube, so kann man sich es ganz gut vorstellen.
Sehr schön, mache ich teilweise auch bei meinen Kunden.
Gut zu hören, ja. Das sind nicht die Einzigen, die so ähnliche Ideen haben.
Aber die produzieren meistens was, ja. Nee, spannend. Jetzt haben wir über das Thema, ich habe den Markt schon erwähnt, volatil. Das würde ich gerne noch zum Abschluss gerne mal noch mal ein bisschen auf eure Marktherausforderungen anschauen, das ganze Thema E-Commerce und das, was ihr macht. Ich habe schon von neuen Wettbewerbern gesprochen und in unserem Vorgespräch hast du die Fintechs erwähnt, die da auch in euren Markt eindrängen oder eindringen. Ich drücke es jetzt mal so aus. Wie geht ihr damit um? Wie antwortet ihr auf diesen Push?
Genau, also ich glaube, das ist so ein Trend, man muss sich das erstmal so vorstellen, was passiert da eigentlich? Also ich glaube, Vorreiter dieses Trends war wahrscheinlich PayPal und dann ist Klarna wahrscheinlich auch nochmal ein ganz gutes Beispiel. Klassische Firmen, die aus dem Payment-Bereich kommen, ne? Also mit anderen Worten, wenn man es jetzt mal so rum sich anschauen will, der Kampf um diese Payment-Strecke. Und das ist ja für mich als Händler dann, ich will jetzt nicht sagen wurscht, weil Kundenbasen haben nutzen unterschiedliche Zahlungsströme, also würde ich gern auf meiner Seite anbieten können, dass du mit PayPal zahlen kannst, dass du mit Klarna zahlen kannst, dass du mit Kreditkarte zahlen kannst, was es halt alles so gibt. Ne? Aber am Ende ist es so, dass da halt natürlich auch ein Preiskampf entsteht und deswegen für ganz viele dieser Payment-Anbieter immer mehr die Frage, die strategische aufkam, wie kann ich eigentlich den Kunden in seiner Wahl des Payment-Anbieters schon vorneweg beeinflussen. Dummes Beispiel, bekomme nochmal 2% extra, wenn du mit PayPal zahlst. Das würde ich dir aber gerne sagen, bevor du auf der Seite landest, sondern dich dahin führen. So, damit ist eigentlich ein Wettlauf entstanden. Und da kann man sich auch Klarna einfach mal angucken, wie Klarna vor 5 Jahren aussah. Die App und wie sie heute aussieht. Ich meine, heute würde ich behaupten, sieht es fast aus wie ein Shopping-Produkt. Ne? Also ich meine, man wird ja überströmt mit Angeboten. Aber die dahinterliegende Logik ist genau die. Man möchte quasi Nutzer viel früher auf seine Plattform bringen, sie sozusagen durch diese E-Commerce-Strecke begleiten, um dann sozusagen diese Kaufentscheidung, die dann stattfindet, sozusagen indirekt komplett mit zu beeinflussen. Und damit entsteht ein komplett neues System. Also es ist quasi den Kunden nicht mehr ganz am Ende erst haben, sondern ein Stück weit viel früher schon zu haben. Das ist aber auch eine Wette, dass Kunden das honorieren. Ja, und das ist, glaube ich, die Wette, die noch ein Stück weit offen ist. Ja, wie viele Leute starten denn jetzt wirklich ihre Kaufentscheidungen bei Klarna? Ich glaube, das ist das, was offen ist. Aber das ist so ein Stück weit, was entstanden ist. Und warum dann natürlich auch auf dem Weg dahin, ich sag mal so Value Propositions, die wir anbieten, ne? Also Stichwort zum Beispiel Cashback, wären da auch mit abgebunden. Ne? Mit dem Vorteil natürlich, dass du auch Cashback dann direkt auf deine Karte oder auf deinen Payment-Account Schlüssel bekommst. So, und das ist so ein bisschen der Trend, den wir erlebt haben. Lustigerweise oder interessanterweise hat der jetzt so gar nicht dazu geführt, dass irgendwelche Nutzer bei uns abgewandert wären. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir im Kern, dadurch, dass wir sehr spezialisiert sind auf das, was wir sind und dadurch, dass bei uns auch wenn man auf Schub geht, auf unser Cashback-Produkt, du kannst halt sehr schnell das finden, was du möchtest. Du hast nicht 100 andere Sachen, die dich ablenken und es ist ein sehr, sehr klarer Prozess und wir haben natürlich auch bessere Raten. Ne? Also klar, wir sind spezialisiert darauf, das heißt, bei uns gibt es einfach besseres Cashback und zwar kontinuierlich und nicht irgendwie als Sonderaktion. Das heißt, wir sind im Kern in der Value Proposition, der wir treu sind, einfach noch ein Stück weit besser. Aber natürlich stellen wir uns damit auch die Frage, und das ist ja auch ein Teil unserer Strategie immer gewesen, Verbraucher von dem Impuls, also was brauchen sie eigentlich, hin bis zum letzten Schritt des Kaufens zu begleiten. Und natürlich bauen wir so unser Portfolio auf und natürlich denken wir auch so darüber nach, unsere Produkte weiterzuentwickeln. Das heißt, zu einem gewissen Grade kommt es zu einem Überlapp, nur dass wir natürlich diese Spezialisierung und diesen harten Fokus auf bessere Kaufentscheidungen, damit auch viel mehr Tools zur Verfügung stellen wollen. Eins der Themen, was wir jetzt zum Beispiel ausgerollt haben, sind diskontierte Geschenkkarten. Das heißt, du bekommst jetzt, wenn du bei uns auf die Seite kommst, kannst du dir auch zu IKEA die normalerweise kein Cashback anbieten. Kannst du dir eine IKEA-Geschenkkarte kaufen, von der wir dir direkt 3-4% Cashback dann anbieten. Kannst du auch im Store teilweise machen. Und das sind Value Propositions, die wir aufbauen, die sehr, sehr fokussiert sind von da, wo wir herkommen, wo unsere DNA ist, während du halt bei den anderen Anbietern, die werden ja teilweise zu Banken, ne? Also das ist halt deutlich breiter und wir glauben halt viel eher, dass unser sehr fokussierter Ansatz über Zeit einfach für die Nutzergruppen, die für uns spannend sind, auch einfach viel einfacher und entscheidender und besser wird.
Vielleicht kommt ja da wieder der M&A-Prozess. Ihr kauft so ein Fintech oder ihr macht so einen Exit.
Dass wir eine Fintech kaufen, da haben wir tatsächlich, da haben wir noch einen Weg vor uns. Ja.
Oder andersrum, dann ist es der Exit bei euch, ja, quasi.
Ja, schauen wir mal.
Ja, jetzt sind die Fintechs nicht die einzigen, die da den Markt aufmischen, sondern vor allem auch noch sehr viele Asiaten, die ja in den Markt drängen, die auch finanziell massiv ausgestattet sind. Und ja, manche sagen Wettbewerbsverzerrung betreiben, weil die einfach da aufmagaziniert sind mit Geld im Hintergrund. Wie siehst du da den Markteintritt von den asiatischen Playern im E-Commerce, also ja, Temu etc.? Was wird sich aus deiner Sicht da, was bedeutet das für Amazon, Zalando und wie sie alle heißen?
Genau, ich glaube, es ist tatsächlich eins der absoluten Megatrends im E-Commerce, was wir gerade beobachten. Dieses Direct aus der Factory die Produkte zu beziehen und die Factory sitzt halt in China oder in einem asiatischen Land mit entsprechenden Kosten und Lohnstrukturen. Und man muss ehrlich sagen, das ist etwas, was ich glaube, Temu ist wahrscheinlich das beste Beispiel dafür. Die ja wirklich, wenn man sich auch mal so die Facebook oder die Meta Hauptversammlung anschaut und wenn die Aktie da so nach oben geht, ist so im Geheimen eigentlich das, was passiert, ist, dass da unglaubliche Budgets gerade von gerade diesen asiatischen Playern da auch mit reinwandern. Das heißt, mit einer, man muss schon auch sagen, fast unglaublichen Geschwindigkeit werden da die Märkte penetriert. Ich glaube, jeder, der mal jetzt vor kurzem auf irgendeiner Webseite war, ich glaube, Temu is all over. Das heißt, man muss sich so vorstellen, die Produkterfahrung, die Temu auch baut, die braucht Volumen, ne? Damit du sozusagen dein Feed, die Präferenzen, da muss erstmal Druck drauf kommen auf die Seite, damit die Daten eingesammelt werden. Und deswegen ist die Strategie erstmal sehr konsequent, die sie fahren, führt aber natürlich dazu, dass und jeder das Produkt mal nutzt. Ich kann es auch tatsächlich, ich will es in dem Fall auf der einen Seite empfehlen, weil es tatsächlich unglaubliche Preise sind. Auf der anderen Seite muss sich jeder mal auch die Frage stellen, was es halt für die Umwelt bedeutet. Alles sozusagen aus China sozusagen per Flug hier einmal rüber zu schippern. Aber was ist eigentlich, um zurück zum Thema zu kommen, was wir eigentlich sehen, ist, dass hochprofessionelle Spieler sind, die extreme Wachstumsambitionen haben und die wirklich mit Produkten, wo du im Kern vielleicht eine große Bereitschaft hast, deine Lieferzeit auf 2 oder 3 Wochen auszuweiten, wenn der Preis stimmt, und ich glaube, das ist auch etwas, das sehen wir doch überall, dass der Preis am meisten für den Endverbraucher, das ist eigentlich das Thema. So, und das sehen wir immer wieder. Und ich glaube, dass sie mit dieser Strategie einfach einen krassen Zuwachs in ihren Nutzerzahlen haben. Es gibt eine große Debatte gerade, ob das nachhaltige Kohorten sind, also in dem Sinne Nutzergruppen, die wiederkehrend kaufen, oder ob das quasi Einmaleffekte sind. Man kauft halt einmal, ist dann ein Stück weit enttäuscht von der Ware, ja, und lässt es. Ich würde mich in diese Diskussion nicht so einschalten wollen. Ich persönlich würde behaupten, du wirst beides haben. Du wirst sozusagen Leute haben, die extremst begeistert sind, aufgrund der Preisstruktur, aber tatsächlich, weil die Qualität, kann ich selber als Verbraucher sagen, ich habe es ein paar Mal jetzt verwendet, die ist total in Ordnung, gerade für den Preis, den du kriegst. Und was eigentlich entsteht, ist, dass sie dadurch einen unglaublichen Preisdruck entwickeln auf die bestehenden Player. So, und wenn Amazon jetzt schon so weit geht, dass sie jetzt angekündigt haben, dass sie in den USA ein ähnliches Konzept aufbauen auf ihrer Webseite, wo du sozusagen genauso auf die Ware aus China zugreifen kannst, dann gibt einem das ja auch schon einen Eindruck, dass das ja Effekte haben muss. Also es kann jetzt nicht an den etablierten Playern vorbeigehen. Und was wir sehen auf unseren Plattformen, ist, dass die Nachfrage nach diesen Playern hoch ist. Ne? Also entsprechend wir schon einen sehr, sehr relevanten Teil des GMVs, also quasi des Umsatzes, das wir für unsere Partner vollbringen, über unsere Plattform schon sehr relevanter Teil auch quasi an diese Player geht. Das heißt, dass eine hohe Akzeptanz am Markt. Und diese Player sich aber auch wahnsinnig weiterentwickeln. Ne? Also es gibt ja auch unterschiedliche Konzepte. Jetzt haben wir, sag ich mal, einmal das Temu-Modell, dann gibt es aber quasi im Vergleich das Miravia-Modell, eine AliExpress-Tochter, die komplett lokalisiert ne, sozusagen ihre Selektion vornimmt und dort entsprechend mit lokalen Händlern ein sehr spannendes Portfolio aufbaut. Nicht nur von, ich sag jetzt mal, gefühlten Billigware, sondern von extrem guten Marken. Ja? Und vieles ist eigentlich eher das Produkterlebnis. Das Produkterlebnis dieser Player, wir sind alle mit, ich sag mal, unseren Erfahrungen der letzten 20 Jahre im E-Commerce ein Stück weit dran gewohnt. Ich habe mein Sortiment, ich habe meine Kategorien und so klicke ich mich durch. Und was die Player mitbringen, inklusive TikTok und alle anderen, ist ein komplett anderes Erlebnis, das viel mehr inspirativ ist, was quasi komplett eher darauf hinausgeht, dass du scrollst, dass du Empfehlungen bekommst. Ich sag jetzt mal, Social Media mit Shopping wird hier sehr stark verheiratet. Und das machen die teilweise vom Produkterlebnis einfach viel, viel besser. Und das ist, glaube ich, genau der Druck, der jetzt auch bei Zalando und anderen entsteht. Und wenn man sich anguckt, was Zalando ja auch experimentiert, indem jetzt, sag ich mal, Instagrammer, Influencer aktiv in die App mit aufgenommen werden, um sozusagen Empfehlungen abzugeben auf die Zalando-Mode, dann merkt man ja auch quasi, dass die Art und Weise, wie eigentlich geshoppt wird und wie Impulse gesetzt werden, eine andere ist. Und damit bist du eigentlich in einem Kampf der Aufmerksamkeitsökonomie und gar nicht mehr so im klassischen, ah, ich brauche ein Hemd, ne? Ich gehe jetzt mal auf, ne, auf die Suche, sondern es ist so, ich mache die App auf, weil ich Spaß dran habe und dadurch entstehen halt entsprechend die Shopping-Impulse.
Drei Hosen, aber kein Hemd, ne?
genau. Ganz genau.
Ja, das kann ich trotzdem nicht ausgehen. Okay. Genau. Spannend. Nee, spannender Einblick, wirklich. Jetzt stell dir vor, wir sind auf MyDeals und du musst eine Empfehlung abgeben für eine Technologie, ein Feature, das du sagst, das ist was, das würde ich jetzt den ZuhörerInnen vom Podcast einfach empfehlen. Das ist was, das hat mein Leben erleichtert. Wie auch immer, was für ein Feature wäre das? Hast du eine App, hast du eine Technologie, wo du sagst, das ist was, das sollte jetzt, glaube ich nicht, dass das viele kennen, aber das solltet ihr wissen, weil das ist gut.
Also ich weiß ja nicht, wie viele Leute schon mal entweder MyDeals oder Shoop genutzt haben. Ich kann mal nur eine Empfehlung ausgeben. Diese, gerade bei Shoop, einfach mal zweimal es verwenden. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied in der Wahrnehmung, weil ganz viel, wir kriegen so ganz oft rückgemeldet, das ist zu gut, um wahr zu sein, dass ich für mein Einkaufen belohnt werde, ja. Und deswegen, ich würde das einfach generell mal empfehlen. Bei MyDeals, glaube ich, ist es eher so, wir arbeiten da gerade viel mit der KI, um, ich sag mal, ein Stück weit diese Masse, die wir da an Inventory, also sozusagen an Deals haben, so zu strukturieren, dass man leichter versteht, was könnte für mich denn eigentlich relevant sein. Und deswegen vielleicht einfach mal auch da, also vielleicht auch nochmal für die wirklich auch nochmal nach einem Hobby suchen, ja. Also es ist ja so, dass diese Plattform davon lebt, dass Leute Deals hochladen, ne? Also über 80-90% dieser ganzen Inhalte kommen ja nicht von uns. Die werden sozusagen von der Community hochgeladen, ja. Und wer Spaß an sowas hat, sollte einfach mal reingucken. Wir incentivieren das gerade auch sehr stark. Wir haben jetzt gerade unser Creator-Programm gelauncht. Also quasi so ein Stück weit wie auch bei Reddit und so, dass man quasi als Creator honoriert wird für das, was man da tut. So, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der einfach nochmal Spaß und Laune hat, da mitzumachen und seine Expertise. Und irgendwie Experte ist man ja in allem, irgendein ausgefallenes Hobby, damit einzubringen. Ich glaube, wir haben extrem viel Feedback, dass es extrem vielen Leuten sehr viel Spaß macht.
Okay, sehr gut. So, dann biegen wir jetzt in die Zielgerade ein. Last but not least, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings privater Natur, beruflicher Natur. It's up to you. Schieß los.
Ich muss mal ganz kurz nachdenken, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle.
Nimm dir Zeit, trink einen Schluck Wasser.
Also ich würde mal anfangen mit so ein paar Leitprinzipien, die uns immer wichtig waren oder die mir immer wichtig waren. Ich glaube, gerade so in der jetzigen Zeit bin ich ja so der Meinung, wenn man wirklich nochmal Lust und Laune hat, was zu bauen oder was zu gründen, sich doch auch sehr bewusst zu machen, wie viel Fokus und wie viel Kraft es einfach kostet. Ne? Also ich glaube, oft habe ich immer den Eindruck, man liest dann irgendwas von irgendeiner Firma, die dann für einen spektakulären Wert dann verkauft wird und man ignoriert, wie viele hunderttausende andere Firmen auf dem Weg, auf der Strecke bleiben. Und ich glaube, diese, ich sag mal, der Wert, ich bin immer mit so einem controversial oder mit so einem widersprüchlichen Satz durch die Welt gerannt. Ich habe immer gesagt, networking is just one letter away from not working. Da glaube ich doch auch ein Stück weit dran, ja. Also mit anderen Worten, da muss man halt auch reinbuttern. Ja, also ich glaube, so dieses Work-Hard-Prinzip klingt nach einem total banalen Learning, aber ich sehe es immer wieder. Ich sehe es immer wieder, dass es ohne, wenn man was richtig aufbauen will, nicht geht. So, fangen wir mal mit was ganz Simplem an. Also das ist so das eine Thema. Also
von nix kommt nix.
Von nix kommt nix und ist auch ein absolutes Leitprinzip, was ich auch versuche, immer in den Teams mitzugeben, weil ich immer das Gefühl habe, jeder hat immer so riesen Erwartungen, aber im Kern ist man so ein Stück weit selber verantwortlich, wie viel Energie man halt reinsteckt. Ich glaube, wenn es darum geht, vielleicht nochmal für mich so ein sehr persönliches Learning, und das wäre vielleicht Nummer zwei, es gibt ja immer diesen wunderbaren Begriff Achtsamkeit, ja, und wird ja auch in unterschiedlichsten Podcastern in unterschiedlichster Weise drüber gesprochen. Ich glaube,
aktuell auch eine Folge, es ist Folge 76 oder 77, okay. Mindful Innovation mit dem Dr. Malte Krohn, kann ich nur empfehlen an der Stelle.
Und ich finde, das Thema ist extremst wichtig, weil, und das ist vielleicht, warum ich es auch erwähne, von nichts kommt nichts. Auf der anderen Seite ist es so, ich glaube, dass gerade so in Gründungen, aber auch in großen Firmen und kleinen Firmen, ich glaube, so dieses Thema, wie gehe ich mit Druck um? Wie schaffe ich es eigentlich, morgens aufzustehen und Energie zu entfalten? Für mich, aber auch sozusagen für die Firma, für die ich zuständig bin. Ich glaube, dass ganz viele, und so war es bei mir zumindest so, ich habe mir da nicht viel Sorgen drum gemacht. Ich habe mir auch nicht viel Gedanken drüber gemacht, sondern man denkt sich so, passt schon. Ja? Und die drüber geredet haben, wurden so ein bisschen abgestempelt wie Weicheier. Und ich glaube, das ist halt ein Riesenschmarrn. Ich glaube halt tatsächlich, dieses ganz bewusst sich Zeit dafür zu nehmen, mit einem Coach dran zu arbeiten, drüber zu reflektieren, was sind eigentlich die Themen, wie gehe ich damit um, wenn ich schlechte Nachrichten bekomme, wie gehe ich damit um, wenn der Druck sich besonders groß entfaltet, was macht das mit mir und wie kann ich daraus auch quasi ein Stück weit persönlich wachsen, war für mich ein Riesenthema und ist immer noch ein Riesenthema. Und eins, wo ich sage, das ist so eine Journey, das ist ja wie so ein Muskel, den du dir aufbaust. Und jetzt am Anfang, weil da bin ich wieder beim Thema Bildung und Lernen, wer bringt dir das denn bei? In der Schule kriegst du es nicht, in der Universität gibt es es nicht, es gibt keine Kurse dazu. Und es wurde aus meiner Sicht anfänglich sehr esoterisch aufgeladen, ohne eigentlich, dass wir ein Stück weit verstanden haben, wie wir das gesellschaftlich eigentlich anpacken müssen. Und das ist so ein Thema, das, ich sag mal, ich glaube, jeder ein Stück weit mitnehmen sollte, dass das eigentlich genauso ein Muskel ist, wie wenn ich ins Fitnessstudio gehe und an dem ich arbeiten muss, um einfach persönlich auch glücklich zu sein. Ja, und auch das, was ich hier glaube, was Führung bedeutet, nämlich nicht nur irgendwelche KPIs und OKRs und Tracking, sondern Energie und Positivität und sag ich mal, den Teams so ein Stück weit Leidenschaft mitzugeben. Und das geht ja nicht, wenn ich sie selber nicht habe, ja, weil man muss ja mal drüber nachdenken, das kommt nur rüber, wenn ich authentisch bin. Und das ist so für mich das zweite Thema, was, glaube ich, unglaublich wichtig ist und was viel zu wenig, ja, ich sag mal fast gelernt wird, beigebracht wird, forciert wird. So, deswegen das mal als Kontrastpunkt zu meinem ersten Punkt, ja. So, und ich glaube, das dritte Thema, aber ich glaube, da sage ich jetzt, das ist für mich tatsächlich immer wieder spannend, aber eins, das, ich glaube, das gehört einfach ein Stück weit dazu, diese Reflexion. Ich sage immer, nobody is perfect, but a team can be. Ja, also ich glaube, so dieses Verständnis, auch wenn man übers Gründen da nachdenkt und so weiter, ich glaube, so dieses Verständnis, was ein Team entfalten kann versus ein Individuum, ist für uns auch so etwas, was wir komplett in der Firma natürlich auch immer wieder in den Vordergrund stellen. Ne? Also klingt wahrscheinlich relativ banal, ist aber etwas, ich glaube, was oft im Tagesgeschäft vergessen wird. Ich glaube, oft ist es immer noch so, man macht sich selber sehr wichtig und vergisst so ein Stück weit eigentlich, was ist wirklich die Power, die man so als Team entfalten kann. Und ich glaube, da habe ich halt über die Jahre jetzt immer wieder gesehen, dass wir eigentlich auch rigoros immer versuchen zu gucken, wenn ein Team in der Dynamik nicht mehr passt, woran liegt es? Und wenn es halt an dem Individuum liegt, was sich halt besonders wichtig nimmt, was besonders meint, besonders schlau oder besonders clever oder besonders kompetent und es macht die Teamdynamik damit kaputt, dann ist das für uns eigentlich immer relativ klar, dass das für uns nicht funktioniert. Und deswegen haben wir immer auch in der Firma, ich habe mal gesagt, so eine No-Asshole-Policy, ja. Das heißt, ist im Recruiting-Prozess für uns somit das allerwichtigste Thema, worauf wir ein Stück weit stolz sind, weil es halt auch die Kultur halt maßgeblich prägt.
Ja. Super spannend. Danke für deine Learnings. Ich habe auch einiges mitgenommen heute im Gespräch. Das ganze Thema eben auch Kultur, wie ihr begonnen habt, dass ihr eigentlich früher beginnen hättet sollen, und dass auch das Thema, auch wenn ihr jetzt gewachsen seid, die Organisation ein Teil ausmacht, aber nie gegen die Kultur ankommt, ja, Culture Eats Strategy for Breakfast, auch ein Satz, den ich meinen Studenten immer wieder beibringe. Oder erwähne auch das Ganze, das Thema M&A für euch, dass ihr früh eingestiegen seid und dass sich da anscheinend in der Bankenwelt auch einiges gedreht hat, Richtung, wie schaue ich auf M&A-Prozesse auch in der Startup-Szene und unter anderem auch, dass die Player, die jetzt aus China reinkommen, das ganze Shopping-Erlebnis wandeln und drehen, mehr erlebnisorientiert anstatt hier ist ein Hemd, kauf es.
Absolut. Ja.
Also sind echt ein paar spannende, es waren nur drei, aber ich habe sehr viel anderes auch noch mitgenommen. Gerd, danke. Danke dafür.
Danke auch, hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Es war wirklich ein super spannender Podcast und ich bin gespannt, wo bei euch die Reise jetzt hingeht.
Vielen Dank, ich auch und hat mich echt gefreut. Lass uns das wieder machen.
Das war das Interview mit Dr. Gerd Trautmann. Infos zu Gerd, der Global Savings Group sowie MyDeals und Schub findet ihr in den Shownotes. Wer übrigens Vorschläge bzw. Ideen für spannende InterviewpartnerInnen hat, bitte gern auf mich zukommen, am besten via LinkedIn oder per Mail. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Restsommer und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.